ARD.
Wenn man lange im Gefängnis sitzt, über welche Frage denkt man dann wohl am häufigsten nach? Oder wer hat eigentlich festgelegt, dass die meisten Männer ihren ersten Blumenstrauß erst bei der eigenen Beerdigung bekommen? Wer war das? Solche, vielleicht nicht zwingend unbedingt so düsteren Fragen, will ich für euch beantworten lassen, mit der Hilfe von Fremden und mit meinem Telefon. Hallo, ich bin Konzi und das ist mein Podcast.
Konzi Calling, ein Podcast von SWR 3.
Eure, nennen wir es mal, Einwirkzeit-Gedanken zu mir, also die Gedanken, die man so hat, wenn die Gesichtsmaske so vor sich hin quillt und man die Rückseite der Haarspray-Flasche halt auch schon zweimal durchgelesen hat. Diese großartigen, ganz kleinen Fragen des Lebens verdienen auch eine Antwort und dafür gibt es diesen Podcast. Also das nächste Mal, wenn euch so ein Zahnputzgedanke übers Hirn läuft, dann einfach direkt eine Sprachnachricht an mich schicken über meinen Instagram-Account instagram.com/konzi_quent mit Q und einem U. Mein musikalisch sonst sehr unausgelasteter Papa hat die Adresse wie gewohnt nochmal für euch vertont. Achtung!
Wherever you go, whatever you do, Konzi calling auf Insta, that is for you. Schau mal herein, oder bist du schon drin? Konzi unterstrich Quent, das ist dein Ding.
Also langsam übertreibt er, oder? So. So, die erste Frage heute kommt von Sascha.
Hallo Konzi, hier ist der Sascha. Ich würde gern von dir wissen, warum hat sich eigentlich damals auf dem Home-Videomarkt VHS und nicht Video 2000 oder Betamax durchgesetzt?
Danke Sascha für diese Frage. Also man muss ja erstmal sagen Betamax, ne? Das klingt doch wie so ein Nahrungsergänzungsmittel aus dem Reformhaus. Aber das ist ja wie VHS und Video 2000 eine Videokassette. Ahnte ich und habe es mir eben nochmal bei Google verifiziert, wobei das natürlich für viele von uns wahrscheinlich gar nicht mehr, also so wirklich da war. Also ich habe ja auch nur noch VHS kennengelernt, wo dann Opa immer eine Folge Darkwing Duck drauf aufgenommen hatte. So, also warum genau dieses Produkt? Warum kennen wir jetzt noch VHS, aber die anderen Sachen haben es einfach nicht geschafft? So, ich habe jetzt eben schon mal bei einem Dienstleister angerufen, die damit ihr Geld verdienen, also so private Videos zu digitalisieren. Der Herr am Telefon wollte aber nicht reden. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ne? Das muss traumatisierend sein, die ganzen Heimvideos zu digitalisieren, was man da alles sieht. Oh wow. So, und jetzt habe ich weitergeschaut und ich habe noch was Besseres gefunden. Einen Retro-Shop in Löhne. Eins von ganz wenigen Geschäften, wo man noch VHS-Kassetten kaufen kann. Und wer da so dran hängt, der wird doch auch sicher diese Frage beantworten können oder warum sich VHS überhaupt durchgesetzt hat. So, da rufen wir jetzt mal an.
Johannsmeier, hallo.
Hallo Hendrik, mein Name ist Konstantin Zöller und ich habe einen Podcast. Das sind die schlechten Nachrichten. Jetzt die guten. Ich habe deinen Kontakt im Internet gefunden und habe mitgekriegt, dass du VHS-Kassetten ankaufst.
Ja.
Und es ist so, dass ich in diesem Podcast versuche, Fragen zu beantworten, die Leute stellen. Und jetzt hat der Sascha gefragt, warum sich damals eigentlich die VHS-Kassette durchgesetzt hat und nicht Video 2000 oder Betamax oder was es da gab. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt rufe ich einfach mal bei dir an und versuche das Ganze zu beantworten. Kannst du helfen?
Ich denke schon, ja.
Tatsächlich? Das ist mega. Erstmal Hendrik, du hast einen Retro-Shop und da kann man noch Videokassetten kaufen. Du hängst an diesem Format augenscheinlich.
Genau, also der Film-Retro-Shop ist eigentlich nur dafür da, die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen, ein bisschen an die 80er zu erinnern und natürlich auch eine große Bandbreite an VHS-Kassetten zu bieten, die man auch kaufen kann. Und ja, man befindet sich dann hier in einem Ladengeschäft wie in einer alten Videothek, weil es gibt ja sonst fast keine Videotheken mehr und wir wollen das einfach am Leben erhalten. Und mit wir meine ich gute Freunde mittlerweile, die auch Sammler sind und ich, wir sehen zu, dass der Laden noch möglichst lange erhalten bleibt.
Ihr seid in Löhne zu Hause und da ist dieser Shop. Was fasziniert dich so an der Videokassette? Warum hängst du so arg dran?
Ja, ich finde das cool. Also das war ja damals so der Beginn der Möglichkeiten damals halt, sich die Filme nach Hause zu holen. Das heißt, dass man halt nicht ins Kino gehen musste, sondern du konntest dir zu Hause dann auch so eine kleine Videothek anlegen. Und die VHS-Kassetten hatten ja auch diese reißerischen gezeichneten Cover teilweise und haben dann die Leute angelockt, die Filme zu kaufen oder auszuleihen. Und ja, es war so ein bisschen Kindheitserinnerung und ja, viele Sachen gibt es noch nicht auf DVD, nur auf VHS. Also ein bisschen Zeitgeschichte und der Beginn vom Home Entertainment, würde ich sagen.
Der Beginn vom Home Entertainment. Da sind wir jetzt quasi auch bei diesem Podcast und versuchen die Frage von Sascha also zu beantworten. Warum hat sich denn damals die Videokassette durchgesetzt, also die VHS-Kassette und nicht Video 2000 oder Betamax, was ja auch Videokassetten waren quasi, ne? Auch Magnetband und genau ähnlich, nur unterschiedliche Vorteile, meine ich zu wissen.
Ja, soweit ich das mitbekommen habe, die Pornoindustrie hat ja dann damals auf VHS gesetzt und das wurde dann auf jeden Fall mehr gepusht, dieses System.
Nein, oh, das ist ja sensationell einfach. Ja, ohne Scheiß, oder? Wie plump der Mensch ist. Machst du ein paar Pornos drauf und dann zack, boom, funktioniert das Ganze.
Soweit ich das mitbekommen habe, schon. Und natürlich kann auch sein, dass die großen Labels dann, die damals so die Führerschaft in Richtung Verbreitung hatten, gesagt haben, wir setzen auf VHS und dann die Pornoindustrie halt damit aufgesprungen ist oder dass die Pornoindustrie das vorgegeben hat und die großen Major-Labels draufgesprungen sind. So genau weiß man es wahrscheinlich nicht, aber das hing auf jeden Fall zusammen. Und wer aufs falsche Pferd gesetzt hat, der blieb dann irgendwann auf seinen Geräten, auf seinen Kassetten sitzen und deswegen kann auch leider heutzutage der wenigste Video 2000 oder Betamax gucken.
Ich habe irgendwie gesehen gehabt, dass diese Geräte auch sehr, sehr teuer waren damals. So Video 2000 oder so, ich glaube 3000 Mark. Also,
doch, das würde ich auch so sagen. So.
Für so ein Gerät für zu Hause? Verrückt, oder? Das kann man sich gar nicht mal vorstellen.
Also doch, so 2500, 3000 Mark. Ich habe auch dann damals diese ITT oder damals Telefunken gab es ja auch noch oder halt diese Philips-Geräte, diese Toploader. Da war auf einem sogar noch ein Preis 2750 DM von Karstadt.
Krass, oder? Und heute ist man bereit, vielleicht 10 Euro zu bezahlen im Monat dafür, dass man sämtliches streamen kann. Jetzt, wenn du sagst, die Pornoindustrie ist drauf aufgesprungen, es muss ja zigtausende VHS-Kassetten mit Pornos drauf geben. Sind die auch in eurem Vorrat? Also ist es gefragt, hat das noch einen Wert? Oder werfen die Leute die heimlich nach und nach in Container?
Also wahrscheinlich sind gerade bei den Horror-Action-Filmen wirklich zigtausende im Container gelandet, leider. Und ich habe aber auch jetzt in den letzten 10, 12 Jahren, lange ich das dort schon mache, versucht, alles irgendwo an interessanten Sachen zu retten. Und wir haben in der Tat hier eine schöne Porno-Ecke. Die sind aber unverkäuflich. Das sind also wirklich so die lustigsten Titel der 80er oder 90er, die man auch teilweise gar nicht mehr so benennen darf. Die stehen jetzt hier im Regal. Man kann sich die angucken und du kannst dich da vorstellen und lachst den Ast, was das für Titel sind. Ne?
Nimmst du uns mit rüber und kannst uns zwei vorlesen, die halbwegs verträglich sind, sodass ich das nicht hier erst nach 22 Uhr hochladen darf.
Ja gut, anales Donnergrollen vielleicht. Gibt es auch Anal-Zombies?
Natürlich gibt es die.
Oder auch Schlange stehen zum Darmverkehr. Und was ich auch interessant finde, die Grill-Fickfeier mit extra Mayo. Scheiß aus Grillen, hier wird gefickt.
Ich feiere das gerade so sehr. Ich rufe dich einfach an und wir stehen 5 Minuten später vor deinem Pornoregal. Und
ja, so muss das sein. Weil ich meine, so läuft das hier.
Hendrik, tausend Dank, dass du uns das erklären konntest. Also die Pornoindustrie hat es gemacht, deshalb die VHS-Kassette. Und bei euch in Löhne im Film-Retro-Shop gibt es tatsächlich auch noch VHS-Kassetten und auch ein bisschen Betamax und ein bisschen Video 2000 zu kaufen.
Ja, genau. Das hast du super auf den Punkt gebracht. Ich danke dir und sehr gerne wieder, wenn du mal Zeit und Lust hast.
Tausend Dank. Hendrik Johannesmeier, super vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Liebe Grüße nach Löhne und weitermachen. Ist cool, dass ihr das macht.
Ja, danke gleichfalls. Ciao, ciao.
Sascha, also irgendwas sagt mir, dass du diese Antwort gekannt haben könntest. Anyway, vielen Dank für diesen Auftrag, dass es einfach Leute gibt, die einem spontan am Telefon das Pornoregal vorlesen. Das ist völlig absurd. Vielen Dank dafür. Sonja hat auch eine Sprachnachricht durchgeschickt.
Hallo Konzi, hier ist Sonja aus München. Meine Frage ist, warum schmecken Pommes im Freibad immer am besten?
Ja, ist echt so, oder? Also mein erster Gedanke wäre ja, dass das was mit der Darreichungsform zu tun hat, oder? Diese weiße, spitze Papiertüte, die einem direkt 4 Schichten Haut wegbrennt, weil sie so heiß ist, während an der Rückhand schon die Mayo runterläuft über die Hand. Keine Ahnung, aber das gehört sich einfach so, oder? Das macht was mit einem und es ist geiler als Pommes woanders, wenn man irgendwo ein Schnitzel essen geht oder so. Wobei ich sogar sagen muss, ich war mal in einem Sternerestaurant, wo es die perfekte Fritte gab. Das war eine einzelne Pommes. Das war tatsächlich ein Zwischengang oder eine Beilage, glaube ich. Und das war quasi eine zusammengesetzte Pommes. In der Mitte war dann irgendwie so Kartoffelpüree, noch mit Trüffel oder sowas in der Art. Und das war geil. Aber was ist das schon gegen einen 12-Kilo-Sack geschnitzte Annabelle-Kartoffeln von der Metro, ne? Einer, der den Zauber von Freibad-Fritten versteht, ist ja wohl jemand, der sie verkauft, dachte ich mir und habe gegoogelt. Carsten Schröck hat einen sehr hübschen Kiosk am Badesee in Sandweier in Baden und seine Handynummer steht auf der Webseite der Stadtwerke. Selber schuld. So, und da rufen wir jetzt mal an.
Hallo.
Hallo, mein Name ist Konstantin Zöller. Hallo, Herr Schröck. Sie sind's, oder?
Jawohl, ich bin's.
Hallo, ich grüße Sie. Sie sind hier in meinem Podcast gelandet, der heißt Consi Calling und ich habe eine Frage. Ich habe gesehen, Sie sind der Pächter vom Strandbad in Sandweier.
Ja, richtig.
Und jetzt habe ich eine Frage, ich versuche hier Fragen von Leuten zu beantworten, die manchmal aus einem Regionalexpress-Fenster rausschauen und sich in Gedanken verlieren und dann diese Frage im Raum steht und ich versuche sie zu beantworten. Sonja fragt, warum Pommes im Freibad immer am besten schmecken. Jetzt habe ich gedacht, Sie können vielleicht uns weiterhelfen, was Sie damit machen, dass sie so gut schmecken.
Das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich das Gleiche wie im Flugzeug mit dem Tomatensaft. Warum trinkt kein Mensch Tomatensaft auf der Erde und in der Luft trinken sie alle Tomatensaft? Ich glaube, das ist einfach so von der Kindheit her. Die Leute sind so, verbinden einfach Pommes mit einem Strand oder mit einem Schwimmbad, mit einem Freibad. Ich weiß nicht, ob sie besser schmecken oder ob es an der Luft liegt oder am Wasser in der Umgebung, auf dem Urlaubsfeeling. Kann es mir sonst nicht anders erklären. Das ist halt so eine Kindheitsgeschichte, glaube ich.
Hey Carsten, kannst du uns mal so ein bisschen durchführen? Macht ihr irgendwas anders oder macht ihr das wirklich genauso wie sonst überall auch? Was nehmt ihr denn für Pommes? Sind die gefroren oder sind die aufgetaut?
Nein, wir haben frische Pommes. Bei uns gibt es keine gefrorenen Pommes. Wir nehmen wirklich frische Pommes aus einer Kartoffel. Also kein TK-Produkt. Es ist einfach besser auch zu verarbeiten wie ein gefrorenes Produkt. Eine gefrorene Pommes macht ihr entweder beim Backen, macht sie dir das Fett von der Fritteuse kaputt, weil du viel Wasser drin hast. Und deswegen ist eine frische Kartoffel immer wesentlich besser wie eine gefrorene Pommes.
Okay, also frische Kartoffeln, das können wir schon mal merken. Was für Fett ist das?
Wir machen es immer noch mit Rapsöl. Das ist ein neutraler Geschmack und ist sehr langlebig. Das heißt, du hast länger in deinem Öl, als wenn du... Natürlich kannst du auch ein Erdnussöl nehmen, aber das ist ja heute schon gar nicht mehr bezahlbar. Das ist ja Wahnsinn, was sie mittlerweile für Ölpreise haben. Aber Fritteusenfett, billiges, wollen wir auch nicht nehmen. Deswegen nehmen wir eigentlich ein gutes Rapsöl.
Was für Salz macht ihr drüber? Spezielles?
Wir haben eine Gewürzmischung, die wir selber machen.
Aha. Okay, vielleicht hängt es da auch noch ein bisschen dran.
Das kann sein, ja.
Und dann ist natürlich, ich hatte immer den Eindruck, im Schwimmbad gab es immer so einen Ketchup, der relativ sauer war, was aber gut gepasst hat.
Da muss ich sagen, da haben wir wirklich einen ganz normalen Ketchup. Einen Markenketchup, aber nichts, was jetzt hausgemacht ist oder so. Was wir machen, was viele dann halt nehmen, das ist eine Currysoße, die ist natürlich hausgemacht.
Was ist denn also die absolute Lieblingsbestellung eurer Kunden? Schranke, also Ketchup Mayo?
Das ist sowieso immer dabei. Du hast immer automatisch Ketchup Mayo, das kannst du dir frei aussuchen. Aber das ist schon das Gängigste, ja. Dass sie von beidem was nehmen.
Vielleicht hat man das zu Hause auch nicht gekriegt. Weißt du, wenn die Mama dir irgendwie mal ein paar Pommes hingestellt hat, ausnahmsweise, dann gab es halt das eine oder das andere.
Das ist halt die Frage, ob die Mama früher, wie weit früher zurück, ob die Mama eine Fritteuse hatte oder es aus dem Backofen kamen, die Pommes, ja?
Ja, allerdings.
Das ist natürlich so eine Fritteusen-Pommes, ist da schon mal was anderes wie eine Backofen-Pommes oder aus dem Heißluftofen mittlerweile, wo sie alle drauf schwören.
Ja, aber es ist nicht so gut, höre ich da raus?
Ja, frittiert ist halt frittiert und ein Fett ist ein Geschmacksträger und von daher schmeckt eine Pommes am See natürlich, glaube ich, doppelt besser wie in einem Backofen daheim.
Wir können also festhalten, dass das wahrscheinlich der Erstkontakt war, wie man an frittierte Pommes gekommen ist, wenn die Mama daheim keine Fritteuse hatte und deswegen war es im Schwimmbad was Besonderes und dieses Gefühl trägt sich weiter.
Genau, weil du doch als Kind mit der Mama, mit den Eltern in den Schwimmbad gegangen bist und natürlich auf deine Pommes gewartet hast als Kind, ja. Genauso wie auf dein Eis, auf dein, was weiß ich, früher war es das 20-Pfennig-Eis zur D-Mark-Zeit in den 70ern. Da hast du ein Wassereis aus dieser Quetschfolie gehabt für 20 Cent, genauso wie diese Pommes. Du hattest ja immer so ein Budget als Kind von 2 Mark. Da war dann die Pommes abgedeckt und vielleicht, wenn du Glück hast, noch für 20 Pfennig das Eis. Die Preise haben sich halt die letzten 30, 40 Jahre ein bisschen geändert, aber ich glaube, das Empfinden für die Pommes, das ist geblieben.
Das Empfinden für die Pommes ist geblieben, schöner Satz. Ich hatte noch überlegt, vielleicht die Darreichungsform ist natürlich noch eine andere. Du hast ja so eine Papiertüte und so ein Piekser, das kriegst du ja normalerweise auch nirgends. Vielleicht ist das noch irgendwie was, was so ein bisschen anders sich dann anfühlt.
Da war ich immer. Das Problem ist ja in den letzten Jahren immer gewesen mit der Verpackung. Das war ja sowieso ein Desaster, die letzten Jahre überhaupt Verpackungen zu kriegen oder Schalen zu kriegen für Pommes und so. Das war ja echt schwer die letzten Jahre, auch nach Corona oder während Corona. Da haben wir echt Probleme, Material überhaupt zu kriegen. Da waren wir froh, dass wir was gekriegt haben. Wir haben ja nachhaltige Verpackungen. Das heißt, wir haben keine Standard-Pappschale, sondern wir haben eine nachhaltige Schale oder eine wiederverwertbare Schale. Je nachdem, ob es geht auf die Wiese, bleibt es im Haus, auf der Terrasse. Das variiert. Und da gucken wir schon, dass wir ein bisschen, ob das Becher sind, die aus Maisstärke sind, ob das Pappschalen sind, die aus einem Bambus sind. Ja, da gucken wir schon drauf, dass das ein bisschen wertig ist.
Carsten, wir können festhalten. Also, es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit die Umgebung und es ist vielleicht der Erstkontakt im Schwimmbad, der uns die Freibad-Pommes so schmackhaft macht.
Mit Sicherheit.
Nachhaltig fürs restliche Leben.
Das würde ich so bestätigen, ja.
Hey Carsten, wir freuen uns auf die Saison. Dankeschön, dass du so spontan uns das alles beantwortet hast und ohne Vorwarnung. Spitzentyp.
Alles klar, gerne gemacht.
Der Carsten. Freibad-Pommes sind also nicht gleich Freibad-Pommes, das können wir festhalten. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige, der jetzt immer hingeht und sagt, so mit welchem Fett frittieren Sie? Das ist nicht Erdnussöl. Na sorry, dann lieber nicht. Sorry, danke, ciao. Aber interessant. Unschlagbare Kindheitserinnerungen, Essen im Freibad also mit Sonja. So, vielleicht magst du dich ja mal bei Mama und Papa mit einer Runde revanchieren dafür, dass sie dir das gegeben haben. Allgemein, man geht als Erwachsener auch nicht so unbedingt oft mit den Eltern ins Freibad mehr, ne? Das macht man irgendwie nicht mehr. Warum? Ist vielleicht auch eine Frage für diesen Podcast. Ihr wisst ja, Sprachnachrichten an mich.
https://instagram.com/konzi_quent.
Michael, du bist jetzt dran.
Hallo, ich bin der Michael aus Dormagen. Mich interessiert die Frage, warum ich mich nie an den Moment des Einschlafens erinnern kann. Ich lege mich abends ins Bett, schlafe ein und wache entweder in der Nacht oder am nächsten Morgen auf und kann mich nicht an diesen Moment erinnern. Warum eigentlich?
Scharf beobachtet, Michael. Ich habe nie so drüber nachgedacht. Irgendwann bist du einfach wieder wach, also im besten Fall, und fühlst dich entweder gut oder schlecht. So, schade, dass da nicht irgendwo so ein grüner Haken dran ist oder so, dass man weiß, ah, da bin ich eingeschlafen, so war das und ich habe tatsächlich geschlafen, weil der Morningshow-Moderator hier im Raum weiß auch manchmal gar nicht so genau, ob er tatsächlich geschlafen hat oder nicht. Das ist diesem ignoranten Körper augenscheinlich egal, Komma die Sau. So, man hat allgemein, finde ich immer, so unglaublich viele Fragen zum Thema Schlaf. Es ist ein Thema, das uns alle angeht, möchte man sagen. Und praktischerweise habe ich genau die richtige Person im Handy. Er ist der Schlafforscher unserer Herzen. Er ist Dr. Rernat, Diplombiologe, forscht an der Schlafinsel in Bern und hat auch eine App entwickelt. Er heißt Albrecht Forster und ist jetzt hier im Podcast. Hallo Albrecht.
Ein Buch geschrieben, genau.
Das haben wir natürlich, natürlich. Wer nicht, ne?
Nur hat sich mir jetzt auch noch verkauft.
Ey Albrecht, ich muss oft an dich denken, ist tatsächlich so. Wir hatten schon mal ein Interview und du hast zum Beispiel gesagt, dass du es gut fändest, wenn in Büros zum Beispiel so kleine so Betten stünden und dass man sich einfach mal zwischendrin in der Mittagspause hinlegen könnte. Und seitdem vermisse ich das, seitdem du mir den Gedanken eingepflanzt hast. So ist es nämlich schon.
Ja, genau. In Büros gibt es ja auch Kaffeeküchen. Die sind ja auch nur zur Konstellationserweiterung da und zum sozialen Gruppentreffen.
So.
Haben ja nichts mit Arbeit zu tun. Also Betten sind genauso konzentrationsfördernd. Und wenn es keinen Platz gibt, man kann auch super Hängematten aufhängen. Bei mir im Wohnzimmer hängt eine Hängematte, da kann man super drin schlafen.
Tipptopp.
Geht in jedes Büro rein.
Ich finde aber also als soziale Kennenlernfläche so ein Bett im Aufenthaltsraum, warum denn nicht auf der Arbeit? Who knows, ne?
Ja.
Sag mal, wie oft wirst du eigentlich mit irgendeinem Flachwitz begrüßt oder so? Also ich stelle mir vor, du musst dir oft anhören sowas wie, na Albrecht, ausgeschlafen oder sowas?
Die Frage nach dem Schlaf ist schon sehr häufig. Hm. Die ist relativ Standard, wenn sonst nichts einfällt. Und auf der Arbeit ist dann häufig, ach ja, ihren Job möchte ich auch haben, da kann man bestimmt den ganzen Tag schlafen.
Du musst das aushalten, ich sehe schon. Du, Albrecht, lass uns gleich zum Thema kommen. Der Michael will wissen, warum können wir uns nicht an den Moment des Einschlafens erinnern? Jetzt kommst du. Warum können wir das nicht? Ist wirklich so, ne?
Ja, es hat verschiedene Gründe. Abschließend kann ja ein Wissenschaftler Sachen nie beantworten. Er sagt immer ein Warum und vielleicht und könnte.
Gut, danke Albrecht. War schön mit dir. Also.
Also zum einen schauen wir ja nicht permanent auf die Uhr, wenn wir eingeschlafen sind. Und das ist auch so, am Nachmittag weiß ich ja auch nicht ganz genau, ob ich jetzt das letzte Mal Tee vor 10 Minuten oder vor 20 Minuten getrunken habe. Und irgendwann sind wir ja weg. Wir verlieren ja das Bewusstsein beim Einschlafen. Und das ist ein relativ unklarer Zeitpunkt. Also wenn man nicht permanent auf die Uhr schaut, was ich auch keinem rate, das ist sehr gegenschlaffördernd, dann wissen wir es nicht. Viel wichtiger ist aber wohl ein anderer Prozess. Denn das Einschlafen ist nicht ein, jetzt bin ich eingeschlafen, sondern es ist so ein graduelles Wegdriften.
Oh.
Eigentlich so ein Tagträumen. Wir denken erstmal noch über irgendwas nach, was so am Tag passiert ist oder was wir vielleicht morgen planen oder wie es sich gerade anfühlt. Und dann kommen wir in Gedanken so von Stöckchen auf Steinchen. Und dieses wir im Schlaflabor messen da eigentlich schon Schlaf. Und die Personen, wenn wir sie dann wecken, sagen, ja, ich war noch wach, bin noch gar nicht eingeschlafen. Das heißt, der Schlaf hat eigentlich schon begonnen, während wir das Gefühl haben, eigentlich noch wach zu sein.
Oh, wow. Das heißt, Moment, es gibt ja so Nächte auch, wo man den Eindruck hatte, man hat gar nicht geschlafen. Stimmt das dann auch nicht? Ist das das Gleiche? Kann man das vergleichen? Und da war man eigentlich auch schon weg, aber man hat halt nicht den tiefen Schlaf gefunden vielleicht.
Genau das sehen wir sehr häufig bei Menschen, die eine Insomnie haben, also eine Ein- und Durchschlafstörung. Die haben mitunter auch eine Schlafwahrnehmungsstörung. Das heißt, die haben recht viel in der Nacht geschlafen. Das sehen wir dann, wenn die im Schlaflabor liegen. Dann schlafen die nur eine halbe Stunde kürzer als Normalpersonen, also gar nicht so wenig. Aber sie haben diesen Schlaf nicht als Schlaf empfunden. Häufig, weil es Leichtschlafphasen waren, aber auch, weil sie recht häufig aufgewacht sind. Und wir müssen mindestens 10 Minuten, 15 Minuten geschlafen haben, um das Gefühl zu haben, dass wir mal geschlafen haben.
Okay, wow.
Das heißt, wenn ich viermal die Stunde wach werde, weil ich vielleicht sehr gestresst bin oder weil ich auch Angst habe, dass ich nicht in den Schlaf finde, also die Angst vor dem Schlafen lässt uns nicht schlafen, dann führt das dazu, dass ich den Schlaf vielleicht als solchen gar nicht wahrnehme.
Das ist krass. Das ergibt auch total Sinn. Jetzt habe ich die Antwort auf so viele Nächte, wo man denkt, man hat gar nicht geschlafen, aber irgendwie hat man ja doch geschlafen. Man fühlt sich halt einfach nur scheiße. Wie ist es denn? Es gibt ja auch diesen Schockmoment, wenn man denkt, man ist jetzt gerade eingeschlafen und dann schnellt man nochmal hoch, weil man irgendwo runterfällt im Traum oder so. Ist man dann schon im Schlaf oder ist man dann noch quasi am graduellen Wegdriften, wie du sagst?
Ja, da sind wir wahrscheinlich schon in der Leichtschlafphase, N1 nennen wir die. Da kommt es eben zu diesen Muskelzuckungen, Myoklonus nennt man das in der Fachsprache. Myo, der Muskel, Klonus ist Zusammenziehen, also auch wiederum nur Muskelzuckung. Und das sind spontane Muskelentladungen. Mitunter gehen die vom Rückenmark aus oder im Muskel selber, weil es eben halt zu einer Trennung im Prinzip kommt zwischen Gehirn und Muskeln. Und dann kommt es zu diesem Zucken. Und dieses Zucken, was peripher ausgelöst wird, also in der Hand oder in dem Bein, das führt dann danach, wenn wir dann wach werden, zu dem Gefühl, dass wir gerade gefallen sind. Also wir sind dann gerade gar nicht gefallen und deswegen haben wir gezuckt, sondern wir haben gezuckt und darum machen wir eine Geschichte raus, dass wir gefallen sind.
Okay, wow, aber das klingt ja nach einem Mindset. Kann ich mir das auch umerziehen, dass ich mir an was anderes denke? Weil die Zuckung, die ist ja unumgänglich, aber der Traum, den man sich draus baut, kann man ja auch zu was Schönem umbauen. Ein Tennisturnier.
Zum einen, Myoklonien sind unterschiedlich häufig und sie werden deutlich häufiger, wenn wir gestresst sind. Das heißt, wenn wir Entspannungsübungen zum Beispiel machen, während des Tages oder bevor wir ins Bett gehen, ich empfehle eigentlich nicht so darauf, Entspannungsübungen im Bett zu machen, dann kann das dazu führen, dass wir deutlich weniger Myoklonien haben. Die können aber auch ausgelöst werden durch Medikamente und durch andere Dinge. Also man kann durchaus was gegen Myoklonien tun. Das Wichtigste ist, glaube ich, zu wissen, dass sie komplett ungefährlich sind. Und sie führen auch nicht zu einem Schlafmangel. Also man muss keine Angst haben, wenn man ab und zu zuckt, dass man einen schlechten Schlaf hat oder dass man zu wenig Schlaf bekommt. Und das hilft eigentlich auch schon, diese Gelassenheit zu erzeugen, die wir brauchen, dass wir weniger Myoklonien haben.
So, wenn wir jetzt, um auf Michaels Frage zurückzukommen, diesen Zeitpunkt des Einschlafens irgendwie einkreisen wollen, weil er vielleicht gerne genau Buch führt, wie viele Millisekunden er geschlafen hat in der Nacht, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wie macht ihr das denn? Wie stellt ihr das denn fest, wann man genau weggeschlafen ist mit hier so Elektroden am Kopf?
Die beste Möglichkeit, überhaupt Schlaf zu messen oder eigentlich auch die einzige Möglichkeit, ist wirklich Elektroden am Kopf zu befestigen, denn Schlaf wird zumindest bei uns Menschen definiert über die Wellenmuster der Nervenzellen. Und die verändern sich eben halt schon in der Leichtschlafphase und graduell in den verschiedenen Schlafphasen. Und dann können wir, da gibt es festgelegte Kriterien, mit denen wir dann definieren, aha, das bezeichnen wir jetzt als Leichtschlaf. Da sehen wir erstmal vor dem Einschlafen so eine gewisse Alpha-Aktivität, das ist eine Entspannung. Und dann sehen wir die ersten Schlafspindeln, die haben so ein anschwellendes, abschwellendes Muster. Und die gibt es sonst eben halt im Tagesverlauf, sehen wir diese Wellenmuster nicht. Das ist die Königsdisziplin. Eine andere Möglichkeit ist, dass Schlaftracker, zumindest auch professionelle, gar nicht so schlecht sind, die Einschlafzeit zu bestimmen. Also mit allen Schlaftrackern, die es so auf dem Markt gibt, irgendwelche Armbänder, sonst irgendwas, die können keine Schlafphasen bestimmen, da sind die nicht gut. Aber ob jemand geschlafen hat, ja, nein, da sind die relativ gut. Da sind die so auf 10 Minuten genau. Und genauer brauchen wir es eigentlich auch nicht. Und da sind die interessanterweise eigentlich wiederum genauso genau, wie wenn ich mir ein Papier mit Bleistift neben mein Bett lege und morgens einfach mal so gut schätze. Ja, also ich weiß ja ungefähr, wann ich ins Bett gegangen bin und ob ich super schnell eingeschlafen bin oder ob das bei mir Stunden gebraucht hat und ich immer wieder wach war. Und diese Schätzung, die ist eigentlich genauso gut wie diese Tracker, die wir am Handgelenk haben. Besser wird es auch nicht mit heimkömmlichen Tracking-Methoden.
Verstehe. Was ist mit diesem Mittagsschlaftrick mit dem Schlüsselbund in der Hand und wenn der runterfällt, dann muss man wieder aufstehen, weil dann wäre das genau der Zeitpunkt, wo man so richtig weggedriftet ist?
Ich habe bisher in meinem Leben erst eine einzige Person getroffen, die das so praktiziert, dass sie den Schlüssel fallen lässt. Mich persönlich stresst das ungemein, weil ich möchte eigentlich gerade schlafen und mich entspannen. Und ich weiß, sobald ich mich entspanne, klirrt es am Boden und ich darf nicht weiter schlafen. Das heißt, ich kann mich eigentlich nicht entspannen und ich kann nicht gut schlafen und dann fällt der irgendwie nicht auf den Boden. Also das ist für mich nichts. Ich stelle einfach meinen Handywecker auf 14 Minuten. Da habe ich so gemerkt, dass das optimal ist. Es sind auch die Studien, die dahin zeigen, dass 10 bis 15 Minuten das Optimum sind. Wenn ich erreichen möchte, dass ich kurz in den N2-Schlaf komme, das ist der Normalschlaf, also das ist Leichtschlaf, das ist kein Tiefschlaf. Und da will ich eigentlich, wir wollen wir nur so 2-3 Minuten drin sein in diesem Leichtschlaf, um dann wieder hochzufahren. Weil wenn wir in den Tiefschlaf fallen, das tun wir nach mehr als 15 Minuten Schlaf, dann fährt auch Puls, Atmung, alles runter und dann brauchen wir danach 2-3 Stunden, bis wir wieder fit sind. Wir haben dann zwar vorgeschlafen und wir sind dann fitter danach, aber wie gesagt, 2-3 Stunden danach, wo wir uns vielleicht ein bisschen matschig fühlen und nochmal wieder hochfahren müssen. Und das ist unsinnig, also 15 Minuten sind so top.
Ich liebe das, du bist wie so ein Feingerätemechaniker, wenn du auf 14 Minuten den Timer stellst, weil du weißt, wie lange du zum Einschlafen brauchst. Wie lange hast du dir da jetzt gegeben, wenn du sagst 14 Minuten, du willst 2-3 Minuten im Tiefschlaf sein und dann minus die N1-Phase, wie viel bleibt übrig fürs Einschlafen?
Das weiß ich gar nicht, das ist mir auch ganz egal.
Ach so.
Ich habe gemerkt, dass wenn ich nach 14 Minuten aufwache, dass ich dann einfach gut drauf bin. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich in diesen 14 Minuten gar nicht weg war. Also ich lasse den Körper einfach machen und das ist eigentlich auch das, was wir in der Nacht machen sollten. Einfach den Körper mal machen lassen. Der entscheidet. Wenn er extrem übermüdet ist, dann werden wir sehr schnell einschlafen. Dann ist er ein sehr hoher Schlafdruck. Und wenn der weniger Schlaf braucht und er vielleicht noch gar nicht müde ist, dann schläft er erstmal noch nicht ein. Die einfachste Möglichkeit, seinen Tiefschlafanteil stark zu steigern, ist es weniger zu schlafen. Unser Körper kompensiert fehlenden Schlaf nicht mit längerer Dauer automatisch, sondern erstmal mit einer höheren Schlafqualität. Und das ist wie ein automatisches Geschirrspülprogramm, das selber entscheidet, aha, wie viel muss denn hier gemacht werden und wie schnell sollst du und wie intensiv sollst du dann gehen. Also wenn jemand massiv übermüdet ist und am Tag unglaublich viel passiert ist, geht das schneller. Und wenn jemand eigentlich noch gar nicht so richtig müde ist, vielleicht weil er auch Mittagsschlaf gemacht hat, dann kann es leider sein, dass es länger braucht oder vielleicht gar nicht so tief ist. Und darum lasse ich meinen Körper beim Mittagsschlaf, aber auch in der Nacht einfach mal machen.
Ich höre raus, dass wir das alles zu sehr durchdenken. Schon alles, alles. Wir haben dann so eine Liste, keine 8 Stunden heute. Ja, Mensch, da muss ich doch morgen noch 2 Stunden nachholen und drauflegen. Und dann bist du aber eigentlich viel müder, weil du nicht so gut geschlafen hast, qualitativ. Und dann kommt man in irgendwie so ein Missmanagement und versucht das immer wieder auszugleichen und ist total verkopft. Graduelles Wegdriften, so heißt dein zukünftiger Podcast. Das können wir festhalten nach diesem Gespräch. Dankeschön, Albrecht, dass du Zeit für uns hattest.
Vielen Dank.
Guten Schlaf. Bis bald mal wieder.
Hab Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke, Albrecht.
Also, mach's gut.
Hau rein. Ciao, ciao. Grüße. Tschüss. Ciao, ciao. Ey, einmal jemanden finden, der so über einen redet wie Albrecht über den Schlaf. Michael, das war hilfreich, oder? Du kannst jetzt morgens also immer abschätzen, wann das mit dem graduellen Wegdriften so war. Vielleicht bietet das auch Stoff für so eine Art Tippspiel. Dein Tipp versus die Schlaf-App und die Belohnung ist dann ein extra Nachthupferl oder so. Betthupferl sagt man, glaube ich, ne? Übrigens, der Albrecht hat auch noch darum gebeten zu sagen, dass sie gerade eine Studie durchführen. Sie wollen rausfinden, wie sich unser Schlaf und unser Energielevel im Laufe des Jahres verändern. Also von Frühjahrsmüdigkeit bis Winterblues. Man füllt da einfach mehrmals im Jahr anonym so einen Online-Fragebogen aus. Und wenn ihr helfen mögt, wir packen euch den Link in die Folgenbeschreibung. Albrecht freut sich. Damit geht Folge 6 zu Ende. Dankeschön fürs Anhören. Wenn ihr sagt, ja, den Spaß, den kann man doch schon hören, dann schickt den Podcast jetzt gerne euren interessierten Freundinnen und Freunden und mir eine Sprachnachricht, gerne mit einer ausgefallenen Frage. Ich bin Konzi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und das war Konzi Calling. Bis nächste Woche. Und großzügig wie ich bin, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr hier 5 Sterne geben dürft. Danke. Tschüss.
Konzi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Hi, hier ist nochmal Konzi. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Hi, ich bin Ricardo Lange. Ihr kennt mich vielleicht von Social Media oder aus dem Fernsehen wo ich mich als Intensivpfleger mit lauter Stimme für die Verbesserung unseres Gesundheitssystems und die Arbeitsbedingungen darin stark mache. In diesem Podcast geht es allerdings nicht um mich und nicht um Politik, sondern um Menschen, deren Gesundheits- und Krankengeschichten für viele oft unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, Geschichten des Zweifelns und Storys über die Höhen und Tiefen des Lebens. Für diesen Podcast bin ich für SWR 3 durch ganz Deutschland gereist und habe einige der Menschen hinter diesen Geschichten kennengelernt. Und ich freue mich, sie euch hier vorstellen zu dürfen. Das ist True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.